Bin einfach mal 6 Stunden durch den Regen gefahren.
Weil das Klima uns wirklich jetzt zu schaffen war. Sie hatten das dann nicht mehr im Griff und da gab es Ausfälle bis zu 40%.
Ich meine, man sucht ja immer, gerade heutzutage, eigentlich nach den finessenreichen Weinen mit höherer Säure, weniger Zucker, weniger Alkohol. Ist auch der Trend, ja, schlanke Weine zu machen. Die letzten Tage sind sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Wir haben eben dieses Hochwasser in Deutschland. Und vielleicht hast du dich gefragt, was denn jetzt mit den Winzern in dieser Zeit ist. Und es ist tatsächlich so, dass wir ja gerade die Blütezeit haben. Und vermutlich schlafen die Winzer zu keiner Zeit so schlecht während genau dieser Zeit. Und das liegt jetzt nicht irgendwie am Pollenflug, sondern weil es die kritischste Phase für das Entstehen von neuen Wein im Weinjahr ist. Denn zu keinem Zeitpunkt sind die Reben so anfällig und ungeschützt gegen Einflüsse von außen und zu keinem Zeitpunkt können diese Einflüsse so dramatische Auswirkungen auf den Ertrag haben. Und diese Problematiken können eben dann auftauchen, wenn wir es mit Frost zu tun haben oder eben auch mit Regen. Und genau diesen Regen haben wir jetzt und der kann eben für diese Verrieselung sorgen. Ich bin jetzt genau in diesem Zeitraum nach Südtirol gefahren. Es hat ungefähr 6 Stunden gegossen wie aus Eimern, um mich mit Andreas Theiner zu treffen. Andreas Theiner ist die 3. Generation in einem wunderschönen Boutique-Hotel mit einer fantastischen Aussicht runter auf Algund. Und der Andreas ist nicht nur der Schlossherr des Hotels, sondern auch ein begnadeter Winzer, der interessante Weinseminare und Weinwanderungen anbietet. Ja, der Andreas wird uns dann auf jeden Fall mal erklären, was es mit der Verrieselung auf sich hat und ob es seine Weingärten jetzt auch betrifft. Und außerdem experimentiert Andreas sehr gerne, so hat er nämlich einen Orange-Wein gemacht aus der Rebsorte Sauvignon Blanc. Wir sprechen über das Gartendorf Algund, das hier direkt an Meran gelegen ist und eben durch dieses wunderbare alpine mediterrane Klima besticht. Algund ist eine der ältesten Weinbaugemeinden in ganz Südtirol und hat eben eine sehr lange Tradition. Ja, man sieht es schon an der Weintraube im Algunder Dorfwappen. Also der Wein ist hier immer schon Programm und wer schon mal dort gewesen ist, hat vielleicht diesen wunderbaren Walwanderweg gemacht, der wirklich eine atemberaubende Aussicht auf das ganze Tal hier bietet. Ich werde hier noch einige Tage im Schloss Plars bleiben. Ich bin hier in der Suite. Ich möchte gar nicht mehr weg. Das ist richtig schön. Ich treffe mich morgen mit einigen Piwi-Winzern und werde dann auch nochmal im Detail über das ganze Piwi-Thema sprechen. Ihr wisst es, ich setze mich da immer wieder dafür ein. Ich bin einfach ein Befürworter, ein Verfechter von diesen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten. Die machen einfach Sinn. Und auch mit Andreas werde ich heute kurz über das Thema sprechen. Es wird also spannend. Außerdem bekommst du hier in dieser Podcast-Folge reichlich Inspiration und Ideen für deinen nächsten Urlaub. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit dieser Podcast-Folge. Viel Spaß!
Wir liegen ja hier im Meraner Talkessel, also wir sind Nachbargemeinde zur Stadt Meran und wir sind eigentlich hier umgeben von verschiedenen Gebirgszügen. Das geht bis auf die 3500 Meter rauf. Wir liegen hier südwestlich an einem Hang. Dort sind die klassischen Terrassen angebaut. Für Südtirol, also das Bergelsystem sozusagen mit dem Holzgerüst. Das ist eigentlich die traditionelle Anbauform. Aber wir finden natürlich auch die Drahtrahmenerziehung, also die Spalier, was sich in den letzten Jahren eigentlich stark entwickelt hat. Wir haben das Glück dass wir die Kaiserin Maria Theresia hier hatten. Die hat hier das Wahlrecht eingeführt. Das heißt, wir dürfen an der Töll drüben Wasser entnehmen, haben da einen Rinnsal gebaut, einen kleinen Bach, der mit einer ganz geringen Neigung bis nach Gratsch führt. Und dieses System bringt uns Wasser. Und gerade in diesen Steillagen ist das Wasser dann kostbar, weil effektiv die Böden nicht viel Wasser speichern. Und durch dieses System kriegen wir sozusagen das Wasser geliefert, können mit dem unsere jungen Reben versorgen oder auch ja in Hitzeperioden auch die älteren Rebstöcke. Um diesen Wal ständig unter Kontrolle zu haben, da gab es eine eigene Person, die hat sich darum gekümmert, dass das Wasser immer fließt und dass nicht irgendwo was verstopft. dem Weg entlang ging er und kontrollierte sozusagen dieses Bewässerungssystem, und das ist der Wahlweg. Mhm. Und das ist jetzt für uns mittlerweile, läuft immer noch eine Person, die zuständig ist, den Wahl zu kontrollieren, aber natürlich wird er jetzt hauptsächlich touristisch genutzt als Wanderweg.
Also von dem Begriff Wahlrecht, wo du am Anfang eingestreut hast, nicht verwirren lassen, da geht es jetzt nicht darum, irgendeine Partei zu wählen.
Nein, genau.
sondern das ist wirklich, diese Wasserwahl sind eben diese alten Bewässerungsanlagen, in den Wein- und Obstanlagen. Und also werden die jetzt heute immer noch zur Bewässerung eingesetzt oder sind die jetzt im Zuge der Industrialisierung eigentlich veraltet und gibt es da was Neues?
Nein, effektiv. Wir haben das Recht, das Wasser zu bestimmten Zeiten zu entnehmen. Das ist festgelegt. Mittlerweile ist es so, dass wir wenig Wasser benötigen. Früher hat man Überkronen bewässert, das heißt mit Sprenkelanlagen, die sozusagen die gesamte Fläche bewässert hat. Mittlerweile hat sich ja das Tröpfchenbewässerungssystem etabliert. Und wir haben im Vorteil zum Obstanbau wenig Wasserverbrauch, weil unsere Rebstöcke, wir verwöhnen unsere Rebstöcke nicht mit Wasser, weil wenn man einem Rebstock zu viel Wasser gibt, dann macht er sich's einfach und holt sich das Wasser über die Oberfläche. Lässt man den Rebstock ein bisschen Wasser leiden, dann wurzelt er in die Tiefe und sucht sich durch das Wasser. Und dort holen wir eigentlich die besten Aromen sozusagen hervor für unsere Weine dann.
Woher kommt das Wasser?
Also es ist Etschwasser, das wird drüben dann der Töll eingespeist. Das ist sozusagen die Nachbargemeinde Parchins. Und das läuft dann 6 Kilometer bis fast also in Richtung Meran rein.
Ich bin immer ein Freund von praktischen Beispielen, dass das Ganze hier nicht nur theoretisch ist. Deswegen hast du uns jetzt hier was eingeschenkt.
Also das ist jetzt unser Vernatsch Wonger.
Schönes Glas.
Ja, schönes Glas. Das ist
von unserem Freund. Ja. Na klar, von Max, okay. Riedl.
Riedl, ja genau. Und das passt eigentlich sehr gut. Eigentlich ist es ein Champagnerglas. Aber ich habe gemerkt, für Verkostungen funktioniert dieses Glas sehr gut. Und auch unser Fernatsch passt da gut rein.
Mhm. Cheers.
Zum Wohle. Du merkst leicht, keine große Tanninstruktur, dennoch einen angenehmen Körper. Eine gute frische Säure, so wie ein leichter Rotwein sein soll. Die Fernatsch, die hier im Meraner Raum angebaut werden, zeigen sich eigentlich immer eher auf der fruchtigeren Seite. Die im Bozen, die Magdalener, sind immer ein bisschen die strukturierteren, die kräftigeren. So versuchen wir eben, unseren Fernatsch hier typisch zu zeigen mit seiner frischen Frucht und Saftigkeit und Trinkigkeit. Ja.
Von welcher Lage ist der jetzt?
Der ist jetzt drüben am Wahlweg. Unser Weinberg dort heißt Wonger. Das ist eigentlich unser ältester Rebgarten.
Welcher Boden ist es von dem Wonger jetzt?
Ja, das ist eher Granit.
Das ist jetzt Granit?
Gneis, ja.
Wie alt sind die Rebstöcke in etwa?
Wir haben hier die Rebstöcke wir haben ja den Großteil neu gepflanzt. Da sprechen wir jetzt 20 bis 25 Jahre. Macht mehr Spaß.
Mhm, das ist auf jeden Fall richtig schön seidig in der Struktur, total fruchtig in der Nase. Wo liegt der jetzt im Alkohol?
Ja, hier haben wir 12,5 Volumenprozent Alkohol, ist eigentlich auch ideal für einen Fernatsch. Also 12 geht auch noch, 13 wird es dann schon fast, geht es in den kräftigen Bereich.
Wenn wir über den Alkohol sprechen, dann können wir auch gleich mal die Klimadiskussion mal wieder öffnen. Immer wieder spannend. Was mich jetzt interessiert, gerade mit den dunklen Wolken gerade im Himmel und mit dem Regenergüssen, die wir jetzt in Deutschland hatten. Also wir hatten jetzt überall Hochwasser, war richtig, richtig schlimm, wie ich hierher gefahren bin nach Südtirol. Ich bin einfach mal 6 Stunden durch den Regen gefahren, wo jetzt allerdings die Alpen das schön abgehalten haben. Also hier in Südtirol sieht man jetzt nichts davon. Aber ich fühle so ein bisschen Gewitter, Hagel eventuell auch mal wieder. Wie geht's euch damit? Also wann war es letzte oder habt ihr da Bedenken, dass es bald mal wieder soweit sein könnte?
Ja, jetzt momentan noch nicht, zum Glück. Wir hatten leider auch bis jetzt hin eigentlich einen verregenden Frühling und starten jetzt, glaube ich, direkt in den Sommer rein. Also die Prognosen sagen 30 Grad. Schon ein bisschen krass. Wasser genug, wir sind sehr gut versorgt mit Wasser. Die letzten 2 Jahre waren bei uns zu trocken, auch die Winter trocken. Deswegen, wir hier aus der Sicht vom Weinproduzenten sind froh, wenn wir Wasser haben und jetzt das passt sozusagen. Ja, die Gewittersituation ist effektiv, wird immer kritischer. Das heißt, die Tage werden auch bei uns immer heißer im Sommer. Abends kommen dann die Gewitterwolken an und dann ist Hagel natürlich Thema. Zonenweise, es entlädt sich immer wieder in verschiedensten Zonengebieten, kleinräumig, so dass es irgendwo ein Lotteriespiel ist. Also man kann dann immer nur hoffen, dass es jetzt 500 Meter weiter runterzieht und für uns nicht schafft, aber man muss eigentlich mit Hagel rechnen.
Der größte Schutz vor Hagel ist eigentlich die Verteilung der Weingärten, oder?
Ja, natürlich, ja. Das ist ideal, wenn man nicht alles an einem Stück hat. Effektiv. Ansonsten schützen, wenn es stark hagelt, ist die Traube natürlich empfindlich. Man lässt jetzt wieder mehr Laub an der Traube dran. Also früher war mal eine Zeit lang, wo man radikal entlaubt hat, also sämtliches Laub um der Traube runter. Einfach auch mehr kein feuchtes Milieu zu schaffen, also auch für die Pilzkrankheiten. Aber natürlich, immer mit dem Risiko, wenn der Hagel kommt und reinfährt, dann ist kein Blatt, das irgendwo noch ein bisschen Schutz gibt. Man hat jetzt schon die ersten Versuche auch mit Hagelnetze, wo wir jetzt erst einen Betrieb besuchen konnten, der verschiedene Systeme vorgestellt hat. Das ist jetzt im Kommen, weil effektiv das Klima uns wirklich jetzt zu schaffen macht.
Wo du gesagt hast, ne, diese Regengüsse und dann trotzdem die heißen Temperaturen und gerade Bozen und so, nach Südtirol ist ja irgendwo auch so ein Kessel. Also ich stelle es mir da relativ feucht dann auch vor, steigt der Pilzdruck, ist wahrscheinlich auch nochmal so eine Gefahr jetzt.
Ja, natürlich, ja. Jetzt bis jetzt her, wo es eher nass war, war der falsche Mehltau, die Peronospora, eher ein Thema. Jetzt, wenn es richtig heiß wird und dann immer wieder ein Gewitter zukommt, dass eine Dampfwirkung entsteht, dann ist dann der echte Mehltau, Ruidium ein Thema. Also wir sind schon beschäftigt, da einfach auch einen Schutz zu geben, weil wir hatten letztes Jahr war es kritisch, letztes Jahr war ein Jahr mit falschem Mehltau, dass viele auch in italienischen Regionen, viele Winzer in den italienischen Regionen überrascht hat. Ich weiß, die Toskana, befreundete Winzer, die hatten Peronospora, den falschen Mehltau, eigentlich wirklich, nicht wirklich auf dem Schirm, weil die eher sehr trockenes Frühjahr haben. Also da ist wenig mit Regen. Und da war im Mai bei denen auch eine Regenperiode und der Pilz hat sich da unten ziemlich stark entwickelt. Sie hatten das dann nicht mehr im Griff und da gab es Ausfälle bis zu 40%. Mhm. Also das ist wirklich ein Thema, da, wo man wirklich auch fleißig sein muss. Ja.
Ja, oder man setzt auf Piwi-Sorten.
Richtig, Piwi-Sorten wäre effektiv auch eine Sache, die mithilft, irgendwo mit diesen Pilzkrankheiten besser zurechtzukommen.
Magst du da auch Experimente? Ist das interessant für dich?
Ich selbst habe noch keine Piwi-Sorten gepflanzt. Ich verfolge es aber. Ich habe befreundete Winzer. Ich verkoste auch regelmäßig Weine im Jungweinstadium mit diesen Winzern. Also ich kenne mich in der Szene ein bisschen aus, effektiv. Und es tut sich da einiges, ja, effektiv.
Also das ist schon. Da werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall tiefer drauf eingehen.
Ja.
Ich werde ja mit den Piwi-Bauern hier in Allgund auch sprechen und dann kann man das jetzt vielleicht schon mal im Hinterkopf behalten, dass eben diese Wetterextreme, die jetzt auch immer stärker werden, eben dazu führen, dass eben höherer Pilzdruck auch ist. Und ja, wie du schon sagst, also ich glaube, es wird nicht weniger, oder?
Nein, effektiv. Also es ist schon wirklich so, dass wir hier als Winzer den Klimawandel zu spüren bekommen. Ich sehe es einfach an den regelmäßig heißen Jahrgängen. Was früher die Ausnahme war, ist jetzt wirklich bald die Regel. Wir hatten 2022 extrem heiß, 23, 21 war eher ein kühleres Jahr, ein normales Jahr. Also das letzte kalte Jahr, kühle Jahr war 2014, also 10 Jahre her.
War der toll, der Jahrgang?
Aus heutiger Sicht schon. Also ich habe noch von unserem Sauvignon 2014 noch Flaschen vorrätig. Wenn ich die öffne, der zeigt eine extreme Frische, eine Fruchtigkeit. Da zeigt sich der schwache Jahrgang jetzt eigentlich als sehr gut, bringt sich sehr gut hervor, weil die Säure einfach höher war und dementsprechend langlebig die Weine dann auch werden.
Ja, ich meine, man sucht ja immer, gerade heutzutage, eigentlich nach den finessenreichen Weinen mit höherer Säure, weniger Zucker, weniger Alkohol. Ist auch der Trend, ja, schlanke Weine zu machen. Und dann spielt euch natürlich der Fernatsch auch in die Karten, oder?
Ja, genau. Wir behelfen uns jetzt momentan, weil natürlich die Säure ist ein Thema, die ja durch diese heißen Temperaturen frühzeitig abgebaut wird in der Reifeperiode. Wir sind hier gebunden am Boden, wir können jetzt nicht schnell wechseln. Das heißt, wir haben jetzt angefangen, oder jetzt seit 5 Jahren, dass wir 2 Lesegänge machen. Das heißt, im Weißweinbereich einen Lesegang relativ früh, dort holen wir ein Drittel rein von den Trauben. Die sind jetzt nicht perfekt reif, haben aber dementsprechend höhere Säurewerte und weniger Zuckergradationen. Das wird separat vergoren. Wir machen daraus einen Wein, der sozusagen weniger Alkohol hat, aber höhere Säure. Der Rest der Trauben, das verbleibt dann, darf noch 2 bis 3 Wochen am Stock bleiben, reift extrem gut aus, hat phenolische Reife, hat Aromen, natürlich weniger Säure und einiges mehr Zucker. Es wird wieder separat vergoren und danach mache ich aber einen Verschnitt auf die Gesamtmenge und behelfe mir so, um die frische Säure über die Apfelsäure in den Wein zu bekommen. Das war früher kein Thema, weil wir die Säure immer schön hatten, aber die letzten heißen Jahre haben uns jetzt eigentlich so irgendwo dahingehend gezwungen. Ist mehr Aufwand, aber es macht sich bezahlt.
Mhm. Ja, man muss wissen, wie man sich helfen kann, oder?
Ja, richtig. Ja. Man wird erfinderisch.
Mhm. Mir kommt gerade noch mal was in den Sinn, wo du gesagt hast, der Frühling, der war jetzt auch so verregnet. Da kommt gleich dieses Verrieseln in meinen Kopf. War das ein Thema?
Noch nicht. Wir haben noch keine Blüte. Also die Blüte ist jetzt im Starten. Jetzt sollte kein Regen kommen, also in der Blühphase sollte es eigentlich nicht reinregnen, dann wird es auch zu keiner Verrieselung kommen. Also die Prognosen sind jetzt gut, ich hoffe, dass es stabiler wird. Im Prinzip ist es ja noch keine richtige Traube, die man sieht, sondern es sind so ganz kleine Kernchen dran. Wenn da ein Großteil ausrieselt, das heißt abfällt.
Durch den Regen.
Durch den Regen, genau. Wenn die Trauben beginnen zu blühen, das heißt, es wird eine Kapsel abgeworfen von diesem kleinen Kern. Dort ist dann effektiv der richtige Traubenkern drin. Da in dem Moment ist es sehr empfindlich. Wenn es da mit zu Regengüssen kommt, dann kann es effektiv danach zur Ausrieselung kommen. Bei manchen Sorten ist es hilfreich, so mit kommst zu einer natürlichen Ertragsreduzierung. Also da braucht man dann keine grüne Lese durchführen im Juli. Aber es ist dann eher, das ist unkontrolliert. Also da weiß ich dann, wenn es stark ausrieselt, dann habe ich auch einen großen Ausfall.
Bei welchen Sorten wäre es jetzt eher positiv?
Bei den Engpairing, also Burgundersorten zum Beispiel, Blauburgunder, Weißburgunder. Das sind Sorten, die sehr kompakte Trauben hervorbringen. Dass die Gefahr laufen, wenn es zur Ernte hinkommt und dort richtig dann mal eine Regenperiode einsetzt, dann wird diese Traube mit Wasser aufgeladen und die Traubenbeeren pressen sich gegenseitig auseinander und dann kommt es zum Aufplatzen von Trauben und dann kommt es zur Fäulnis. Das ist bei den kompakten Trauben Rebsorten, also Wien, Blauburgunder oder Weißburgunder. Durch das Verrieseln ist das gesamte Gerüst lockerbeerig, also weil ja Trauben, Beeren fehlen und dann ist das halt die gesamte Traube viel lockerer und dann kann es nicht zu diesem Effekt kommen.
Wo wäre es jetzt am allerschlimmsten, wenn es passieren würde?
Rebsortenmäßig?
Ja.
Ja, bei mir wäre es der Weißburgunder effektiv. Mhm. Das ist unsere Hauptsorte. Und ich habe es zum Glück, wir haben eine sehr luftige Lage. Dort, wo die Weißburgunder-Anlage steht, da weht der Finchgauer Wind noch runter, der trifft uns noch. Und das hilft uns auch, dass Feuchtigkeit effektiv schnell aufgetrocknet wird. Dann kommt es da schon generell zu weniger Botrytis, zu weniger Fäulnis. Von daher sind wir da schon sicher. Aber der Effekt vom Traubenplatzen durch viel Wasser aufsaugen, der wäre da auch gegeben. Also von daher wäre ich froh, wenn es nicht passiert, vor allem beim Weißburgunder nicht.
Wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass es passiert?
Nein. Also wir müssen schon wissen, also das Jahr kann, von mir aus gesehen, das Jahr kann bis in den August rein machen, was es will, außer Hagel natürlich. Aber die wichtigen zwei Monate sind dann der August und der September. Dort entscheidet sich dann, wie reif werden unsere Trauben. Ist der August schwierig, kühl, auch ein bisschen verregend, September hin rauf, dann wird es ein Jahrgang, wo die Reife dann einfach nicht perfekt ist. August und September, wenn die heiß und schön sind und das zum Glück, ich will es jetzt nicht verschreien, aber die letzten wirklich Jahre haben wir immer einen schönen Herbst und Spätsommer gehabt und dementsprechend können die Trauben dann auch perfekt ausreifen.
Welcher Jahrgang fällt dir ein, welcher besonders gut war?
Ja, für mich persönlich war es der 21er Jahrgang. Es war ein effektiv ein Jahr, wo wir mal normal geerntet haben. Also als Beispiel 22 musste ich am 26. August schon die ersten Trauben reinholen. 21 haben auch am 10. September oder 12. September die ersten Trauben reingeholt. Also es ist schon wichtig, gerade eben im Hinblick auf die Säure. Dort hat man eigentlich durchgehend bei jeder Rebsorte eigentlich interessante Weine mit einem sehr guten Säureverhältnis gehabt. Also von daher wäre mir so ein Jahrgang lieber als wie ein heißer 23er oder 22er. Natürlich, man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Die schweren Rotweinsorten profitieren natürlich von diesen heißen Temperaturen. Die werden dann wirklich ja, strukturiert, die haben schon wirklich Kraft und Power. Wobei ja das ja auch nicht unbedingt das Ziel ist.
Aber Euler Krein würde jetzt quasi ein bisschen profitieren dann davon.
Genau, ja, effektiv, ja.
Mhm. So hat man dann auch wieder eine Risikominimierung, dann verteilt sich es wieder so ein bisschen.
Genau. Ja. Ja, auf ein Pferd setzen ist schon eher gefährlich, ja.
Ja. Ja, Andreas, ich würde sagen, ne, jetzt haben wir lang genug gesprochen, jetzt schenken wir uns mal wieder was ein.
Ja, genau.
Ja, du hast uns jetzt was ganz Besonderes eingeschenkt, hast mir im Vorfeld schon ein bisschen was drüber erzählt und wir sind jetzt beim Sauvignon.
Das ist ein Experiment für mich, das ich jetzt schon seit ein paar Jahren betreibe und verfolge. Also das ist ein Sauvignon, den ich auf der Maische vergehre. Also Orange Wein ist jetzt in aller Munde. Da habe ich mir gedacht, jetzt probieren wir das auch mal selbst aus, schauen, was da bei uns rauskommt. Und ja, das ist jetzt der Jahrgang 2022, den wir jetzt im Glas haben. Das ist jetzt unser dritter Jahrgang, den wir sozusagen produzieren in diesem Verfahren. Und ja, das ist eine kleine Menge, weil der Wein jetzt erklärungsbedürftig auch ist. Das ist jetzt nicht ein Sauvignon, den man wirklich kennt. Also da muss man ein bisschen erklären, weil ja natürlich hier mit Schale gearbeitet wird und da dadurch dann eben auch Tannine im Wein sind und der wird im Holz ausgebaut und unfiltriert in die Flasche. Deswegen ist es für manche einen ein bisschen abschreckend, sagen wir mal so.
Hast du da mit natürlicher Sedimentation auch gearbeitet?
Ja, also das ist im Prinzip hier wirklich, versucht man so wenig wie möglich einzugreifen. Das heißt, die Trauben werden zur Pestenreife geerntet, wird dann enttrappt, also die Stiele kommen weg, alles ins Fass rein. Ich habe ein Stahlfass und dort wird mit der Schale offen vergoren. Die Gärung dauert dann 10-12 Tage. Hier in dem Fall wird nicht auf die Temperatur Acht gegeben, sondern wir lassen den freien Lauf, wie auch Gerd Gärter. Ich lasse den dann noch für 3 Wochen nach der alkoholischen Gärung noch im Kontakt mit der Schale, um noch die Stoffe zu extrahieren. Das Ganze wird dann abgepresst und kommt dann direkt in ein Akazientonneau. Also ein 300 Liter Akazienfass. Akazie passt hier zu dem Weintyp für mich, also sehr gut, ist relativ neutral, hat aber trotzdem eine Aromatik, die zu dieser Stilistik eigentlich sehr gut passt. Und den lasse ich dann für 12 Monate im Fass reifen.
Ist das dann auch irgendwie getrostetes Akazienholz? Oder?
Nein, also hier schaue ich einfach nur das klassische Holz, die klassische Holzaromatik rauszuholen. Also keine Einflüsse über Rauchnoten und so weiter. 12 Monate natürlich immer wieder auffüllen, aber wobei dadurch, dass wir schon oxidativ gearbeitet haben, also offen vergoren, das Holzfass auch Sauerstoff einträgt, ist natürlich der Wein eher auch im oxidativeren Bereich. Wobei dieses Jahr eigentlich dezent oxidativ ist, bin ich selbst überrascht, hat auch eine schöne Frische noch, zeigt auch eine gute Aromatik, wirkt relativ jung und frisch und geht weg vom klassischen Gedanke Sauvignon. Durch das Oxidative, das Gegenteil ist reduktiv arbeiten, das heißt unter Ausschluss vom Sauerstoff. Also man versucht da so wenig wie möglich, dass der Wein irgendwo in Kontakt mit Sauerstoff kommt. Das wäre beim klassischen Verfahren hier versucht man bewusst auch mit Luft zu arbeiten, dass der Wein einfach dann auch ausoxidiert, dass er bestimmte oxidativen Charakter bekommt, was ja auch das Aroma dann auch ein bisschen speziell macht. Und danach kommt es direkt mit einem kleinen, also wir machen kleine Schwefelungen, also dass ein bisschen Schwefelschutz bekommt, weil dadurch, dass wir hier auch Gerbstoffe haben, brauchen wir eigentlich mit dem Schwefel, können wir sparsam umgehen, aber ein bisschen muss man reingehen, damit er wirklich auch stabil ist. Und dann geht's ab in die Flasche.
Hast du schon mal Essig draus gemacht? Oder?
Bravo, ja, dieses Jahr. Gut, dass du es ansprichst. Mein Wunderpunkt. Ich habe dieses Jahr das effektiv auch wieder spontan vergoren und de facto, das zeigt einem ja auch irgendwo, dass es halt nicht alles perfekt kontrollierbar ist. Und wenn man es, wenn man das einfach die Natur machen lässt, dann kann halt auch was rauskommen, was dann nicht so positiv ist. Aber
wer nichts mag, kann nichts gewinnen.
Aber es gibt einen guten Essig.
Jawohl. Cool. Ja, cheers.
Zum Wohle.
Ist durchaus, also viel interessanter wird ein normaler Sauvignon, sage ich mal. Ne? Der ist viel, also die Aromatik, die er mitbringt, die geht eher in sowas Kräuteriges, Würziges mit rein. Ist total vielschichtig. Ja. Und hatte eben auch die Struktur am Gaumen, also ja. Gefällt mir sehr gut.
Ja, also es zeigt sich auch jetzt, der ist jetzt ja frisch gefüllt, als wir haben den im April die Flasche gegeben. Spannend wird es, wenn der 3-4 Jahre alt ist. Mhm. Also da tut sich enorm noch in der Flasche. Das wird immer spannender und zeigt auch, dass solche Weine, dadurch, dass sie Gerbstoffe haben, einfach auch langlebiger sind.
Ja, und dann fächern sich natürlich diese Aromen immer weiter auf, je mehr der dann reift. Und ich kann mir den auch sehr gut als Speisenbegleiter auch vorstellen, weil eben die Struktur auch mitbringt.
Richtig, richtig. Die Gerbstoffe helfen einfach beim Essen, das zeigt sich immer wieder. Und steht auch ein Weißwein gut, effektiv. Man muss da schon ein bisschen offen sein.
Was würdest du dazu essen? Fällt dir spontan was ein?
Ah ja, also Spaghetti Carbonara. Das funktioniert ganz gut mit den
Aber so
beiden,
eine
ja.
richtige Carbonara.
Ja, richtig, genau. Mit dem richtigen Speck dazu. Also,
Jawohl.
das ist ja die Guanciale. Guanciale, Ei, bisschen Olivenmehl und das war's dann eigentlich. Das ist, also hat nichts mit Sahne zu tun, gell?
Magst du es selbst oder die Frau?
Die Frau. Ja, meine Frau kocht sehr
Du bringst Wein mit, ja?
gut. Ja, genau.
Klare
Das ist
Aufgabenverteilung.
die gute Kombi.
Ja, super. Spannender Wein.
Ja, es ist ein Experiment. Wie gesagt, also natürlich muss man den Wein erklären. Also wenn ich den als klassischen Sauvignon irgendwo jemand in die Hand gebe, der ist dann zu Hause ein bisschen verwundert. Aber wenn man die Leute heranführt, dann
Ich finde ihn
macht dann schon offen.
schon auch angenehm zum Trinken,
Richtig,
weil er
ja.
hat jetzt nicht so diese Katzenpipi-Pyrazin-stechigen
Ja.
Noten, wo es dann in das Gemüsige reingeht, sondern er hat so eine richtig schöne Balance und jetzt auch keine überbordenden Maracuja-Noten oder so, sondern wirklich leicht fein, kräuterig, würzig und trotzdem diese Frucht mit dabei und das alles wirklich schön ausgewogen, harmonisch.
Ja, das war auch mein Gedankengang. Natürlich findet man in dem Bereich Orange Wein auch viel fehlerhafte Weine.
Und er ist auch gar nicht orange, also
Nein, eben genau. Vielleicht wird er noch oranger mit der Zeit. Ein bisschen werden wir gleich, wenn er Farbe hat. Aber nein, das passt so gut. Also
liegt
es
es an
ist
der
ein
Sorte, dass er nicht so orange ist oder am Ausbau?
ja, normalerweise der Schalenkontakt vielleicht mehr noch offen. Meine nächste Überlegung ist es, in einem großen Holzfass offen zu vergären. Gibt noch mehr Sauerstoffeintrag. Stahlfass ist hermetisch abgeschlossen, aber das Holz würde noch auch in der Gärung über die Poren mehr Sauerstoff reinbringen. Dementsprechend oxidativer wird es und dadurch entsteht dann eben auch die Farbe.
Da haben wir auf jeden Fall noch Spielraum. Er ist ja jetzt noch schön clean.
Genau,
Kann man noch ein bisschen
ja.
sich aus dem Fenster
Richtig.
wagen.
Lieber so als umgekehrt.
Genau.
Deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre da dezent ran und so kann man jetzt noch fein justieren.
Und die Weine und diesen hier jetzt, dann kann man quasi bei euch dann direkt im
Genau.
Schloss vertreiben.
Dadurch, dass wir wirklich nur so kleine Menge haben, verkaufe ich den hier im Haus direkt im Schlossblas oder über unseren Online-Shop, ja.
Was kostet der Sauvignon?
Der kostet 26,50.
Ja, kann man auf jeden Fall direkt mal zugreifen, würde ich sagen.
Dann wenn schnell, weil wir haben wenig Menge.
So 400 hast du davon
400
gemacht.
Flaschen, ja genau.
Das ist wirklich nicht viel.
Nein, effektiv. Es ist ja auch eher ein Experiment. Der Gedankengang war auch wirklich der, dass ich vielleicht auch jetzt größere Menge probiere und den in den klassischen Sauvignon als Rückverschnitt mit reinbringe. Sozusagen die interessanten Noten von dem Wein noch einbaue in unseren klassischen Sauvignon, den auch noch ein bisschen komplexer draus zu machen.
Tolle Geschichte.
Ja, Learning by Doing, wie halt so mein gesamter Werdelauf ist, effektiv.
Du kommst eigentlich aus dem Bankwesen,
Ja,
oder?
richtig, genau, ja, eben. Und
Wann bist du da eingestiegen ins Weingut oder ins Hotel?
Also, wir haben 2004 den Betrieb übernommen. Das heißt aber, ich habe schon früher als Junge beim Vater mitgeholfen. Mein Vater hat ein bisschen Hauswein hier produziert. Also, ich habe schon früh gelernt, die Materie von Anfang an mitzuarbeiten, die verschiedenen Prozesse mit zu erfahren. Von daher habe ich die Basic eigentlich schon als Junge mitbekommen. Habe dann aber einen anderen Weg eingeschlagen, bin in die Banklehre gegangen und habe dann 20 Jahre lang ja, Kundenberater in der Bank gemacht.
20
20
Jahre.
Jahre, genau.
Boah.
Und da in der Zeit hat sich dem auch die Leidenschaft zum Wein, also das Wein trinken, das Wein verkosten, das sich mit Wein beschäftigen, intensiver beschäftigen, hat sich da schon entwickelt. Und dann kam es zu dem Moment, wo mein Vater gesagt hat: So, jetzt wird es Zeit. Jetzt kann ein anderer
Hast
ran.
dich genug ausgeruht im
Ja, genau.
Bankenwesen?
Und dann kam, meine Frau ist effektiv auch Weinaffin, Weinliebhaberin. Und dann haben wir gesagt, so, das ist jetzt unsere Gelegenheit. Jetzt
Wie
können wir unseren eigenen Wein produzieren.
alt warst du denn 2004? 37 oder so? Hm?
Ja, wahrscheinlich, ja, effektiv. 36 müssten es sein. Ja.
Bist du jetzt 56 schon? Nee. Wie alt bist du jetzt?
51.
51, haben wir uns knapp verrechnet.
Nein, man soll sich nicht älter machen, als wie man ist schon.
Ein Ex-Ingenieur und ein Banker beim Rechnen, ja, wenn man zu viel Wein trinkt, dann wird es halt immer nicht.
Ja, genau. Effektiv. Nein, so. Das war das Wort weglassen. Na,
Hau raus.
Also ganz gerne. Ja, ja, okay. Ja, das war dann eigentlich, mein Vater hat ja hier Obst angebaut und wir zwei haben dann gesagt so, okay, wir übernehmen den gesamten Betrieb, auch die Landwirtschaft und das ist jetzt unser Start, unseren Wein selbst zu produzieren. Und mein Vater war Feuer und Flamme, gesagt, raus mit den Äpfeln, rein mit die Reben und dann sind wir sozusagen neu durchgestartet.
Cool. Und dein Sohnemann ist auch schon am Start?
Ja, erfreulicherweise. Der hat es jetzt auch gelernt, Wein zu trinken, Wein zu verkosten. Also er beschäftigt sich jetzt auch intensiver.
Wie alt ist der? 12?
Ja, mit dem Rechnen. 22, ja.
Okay.
Und hat uns jetzt vor einem Jahr überrascht und hat gesagt, er möchte jetzt das intensiver hier miterleben und mitarbeiten. Also gesamten Betrieb haben wir gesagt. Also das heißt auch mit der Betreuung der Gäste von A bis Z. Bei uns heißt Tutto Fare. Der Italiener sagt, Tutto Fare ist der, was alles macht. Das war Voraussetzung und da hat er gesagt, er macht da mit. Und das Wein produzieren, das gefällt ihm und das interessiert ihm. Und ja, uns freut's.
Das ist schön. Ihr lebt es ja auch schön vor. Und ja, ich würde sagen, ist ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Zum Abschluss würde mich natürlich interessieren und die Zuhörer wahrscheinlich auch, wie nimmt man jetzt Kontakt zu euch auf? Wo genau befindet ihr euch? Jetzt auch nochmal geografisch, wie kommt man dahin? Wie weit ist es zu fahren? Wo kann man buchen?
Ja, also Algunt, das liegt neben Meran. Meran ist jetzt die Stadt, die zweitgrößte Stadt im Südtirol neben Bozen. Also man fährt über den Brenner nach Richtung Bozen und von Bozen dann wieder hoch Richtung Meran. Und 5 Kilometer daneben ist Algunt. Und wir sind etwas oberhalb von Algunt, eben am Wahlweg, am Hang. Und dort liegt unser Weingut Schloss Blars. Sie finden uns auf www.schlossblars.com Webseite. Dort findet man eigentlich sämtliche Informationen mit tollen Bildern. Und ja, wir sind Mitglied der Wienum Hotels, auch eine spannende Gruppe.
Da hatte ich ja schon die Hälfte der Wienum Hotels hier auf dem Podcast.
Ja, ja, genau, ich habe es gesehen. Mhm. Und was auch noch interessant ist, wir sind Mitglied der Freien Weinbauern Südtirols. Das ist auch eine tolle, spannende Geschichte.
Was machen die so?
Das ist eigentlich die Vereinigung der Kleinstproduzenten. Also die solche Betriebe wie wir produzieren dann die 15.000 Flaschen. Dort geht es von 5.000 bis 150.000 Flaschen querbeet durch. Das sind 110 Betriebe als Individualisten, alles kleine Freaks, die sozusagen ihren eigenen Weg gehen und das gesamte Spiel durchmachen vom Rebschnitt bis zur fertigen Flasche.
Also das ist insofern besonders, weil die kleinen Betriebe normalerweise an die Genossenschaften abliefern.
Genau, für uns 70% der Trauben werden über die Genossenschaften verarbeitet, 25% haben die größeren Weingüter in der Hand und wir Kleinstproduzenten sind die Individualisten, aber machen sozusagen die Würze im gesamten Südtiroler Wein aus.
Ja, und da findet man natürlich die Hidden Gems, also die versteckten Juwelen.
Richtig.
Die man jetzt nicht irgendwie so durch eine Recherche herausfindet, sondern da muss man hinfahren.
Genau, ja. Das sind wirklich, dort ist überall der Bauer im Hintergrund oder im Vordergrund und ist der Ansprechpartner. Und das macht es dann schon interessant.
Jetzt machen wir noch eine Sache zum Abschluss. Wenn die Leute jetzt zu dir hierher kommen und dir die Bude einrennen, welche 3 Adressen sollten die noch besuchen von diesen kleinen Winzern jetzt, wo du sagst, da können die mal hingehen zum Probieren, was interessant ist?
Hier im Meraner Raum ist sicher der Plonerhof, das Weingut Oberstein, das Weingut Innerleitnerhof. Aber ich könnte hier noch einige aufzählen. Also mittlerweile dann, hat sich hier im Meraner Raum auch einiges.
Dann legen wir noch einen drauf, sag nochmal 3 und noch 3 Restaurants, wo die Leute hingehen sollen, wenn sie bei dir sind.
Ja, Gut, dann haben wir die Stachelburg in Pirschins, wir haben den Biedermannhof in Scherms, wir haben den Grenzelhof in Scherms und Bardellerhof in Marling. Restaurants haben wir zu Genüge, aber da gibt es unsere Favoriten, ist der Leiter am Wal. Das ist unser Restaurant gleich um die Ecke, mit dem wir eine sehr freundschaftliche Beziehung haben. Dann gibt es das Reichhalter in Lana, dort kocht mein Schwager extrem gut, also ist eine Top-Adresse. Und ein Insider-Tipp ist das Restaurant Meteo in Meran.
Was macht das so besonders?
Das ist ein spezieller Platz mit zwei speziellen Gastwirten. Also er kocht und sie ist im Service. Die machen einen anderen Weg. Also das heißt, es gibt keine Weinkarte. Sie empfiehlt den Wein, hat extrem vielfältige Weine, die man nie auf dem Schirm hätte. Also sie ist da, hat das Händchen und der Thomas kocht einfach genial. Also mit interessantesten Kombinationen.
Wow.
Ja.
Ja, da habe ich jetzt direkt Lust drauf bekommen.
Aber wie gesagt, ich könnte viele, viele Betriebe noch aufzählen und also, Restaurants.
Das damit die Leute auch hierher kommen, so, erzählst du ihnen das dann auf jeden
Fall. Genau, genau, ja.
Im Gespräch, na, persönlich. Hast du noch abschließende Worte?
Ja, das ist mein erster Podcast und ich bin überrascht, dass es seitlich ganz so locker abläuft hier.
Eigentlich.
Also vielleicht merkt man ein bisschen, ja, gewisse Anspannung, aber
ich glaube, die haben gut rausgelacht, gut, ja. Die Anspannung. Nee, also bei mir braucht er keine Angst haben, über 100 Podcast-Folgen, ich habe noch keinen Kopf abgerissen. Ja, mir macht es nach wie vor Spaß, hier den Podcast zu machen, mit tollen Menschen wie dir, spannende Weine zu entdecken, tolle Weinbauregionen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.